In unserer Predigt heute möchte ich mit euch über unseren Gottesdienst nachdenken. Und so lautet auch unser Thema, unser Gottesdienst. Vielleicht fragt ihr euch, na, was kann man darüber eine Predigt halten, über den Gottesdienst? Wenn man sich das anschaut und mal eine Konkordanz aufschlägt, um mal nachzuschauen, wie oft kommt eigentlich das Wort Gottesdienst in der Bibel vor, da war ich selbst überrascht, dass das gar nicht so häufig geschieht. Ich habe 21 Stellen in der Lutherbibel gefunden, wo das Wort Gottesdienst vorkommt. Eigentlich für ein Buch mit so vielen Seiten ziemlich wenig. Und wenn man sich das genauer anschaut, stellt man fest, das Neue Testament verwendet zur Bezeichnung der gottesdienstlichen Veranstaltungen der ersten Christen statt des religiös geprägten Wortes Gottesdienst, das im Griechischen Liturgia heißt, einen anderen Begriff, einen weltlichen Begriff, den Begriff der Versammlung, der Ekklesia. Das war ein Begriff, der fand auch auf dem Marktplatz in Athen statt. Wenn dort die Bürger sich versammelt haben, dann war das die Ekklesia. Und im Neuen Testament wird dieser Begriff der Liturgie, den wir ja auch noch in unseren Begriffen kennen von der Liturgie eines Gottesdienstes, wir meinen damit so den Ablauf, eben halt auch kennen. Aber im Neuen Testament wird dieser Begriff doch eigentlich gemieden. Gottesdienst. Was versteht ihr unter Gottesdienst? Gottesdienst, da denkt man doch zuallererst an unseren Sabbatmorgen. Um 9:30 treffen wir uns hier, haben 2 Stunden Gottesdienst, 1 Stunde Bibelgespräch, 1 Stunde Predigt. Ist das alles in unserem Gottesdienst? Ich möchte mit euch natürlich auch über diesen Aspekt des Gottesdienstes nachdenken, aber ich möchte nachher auch noch einen Schritt weitergehen. Und wenn wir uns unsere 2 Stunden, die wir morgens zusammen sind, so über ungefähr, einmal anschauen, dann haben wir ja bestimmte Elemente, die wir in unseren Gottesdienst auch einbauen. Und diese Elemente, die haben wir uns ja nicht einfach nur so irgendwie mal ausgedacht, sondern das sind ja auch Elemente, die wir der Bibel entnehmen. Nehmen wir einmal einen Text aus der Apostelgeschichte. Ein Text, den wir bestimmt schon häufig gelesen haben, aus dem 2. Kapitel der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde, die dort beschrieben wird. Verse 42 bis 47. Dort heißt es in Vers 42, und um diesen Vers geht es mir eigentlich hauptsächlich, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Der Apostel Lukas, er greift hier verschiedene Elemente auf. 4 Dinge, die er nennt, die eigentlich hier die Beständigkeit der Gemeinde auch ausgezeichnet haben. Zu einem sagt er, beständig in der Lehre der Apostel. Die Gemeinschaft war etwas Tragendes, dann auch noch das Brotbrechen und das Gebet. Wenn wir den Begriff der Lehre herausgreifen, dann merken wir, dort geht es um eine Glaubensgemeinschaft. Es verbindet etwas. Man hat eine gemeinsame Überzeugung. Die bringt einen immer wieder zusammen. Dann gab es auch noch die Gemeinschaft. Und die ging in der ersten Gemeinde sogar so weit, dass sie eine Gütergemeinschaft hatten. Das heißt, sie haben eine gemeinsame Kasse gehabt. Alle haben das Geld oder sie haben das Geld gemeinsam verwaltet. Und dann wurde jeder nach seiner Bedürftigkeit, also auch mit Gaben, bedacht. Ein Modell, das heute wahrscheinlich für uns kaum mehr möglich wäre. Dann ein 3. Element, das sie hier gepflegt haben, das Element des Brotbrechens, Mahlgemeinschaft. Und dabei ging es nicht nur darum, dass sie sich eingeladen haben und miteinander gegessen haben, sondern dieser Begriff Brotbrechen steht im Neuen Testament also auch ganz eindeutig dafür, dass sie dann auch Abendmahl dort in den Häusern gefeiert haben. Und dann ein 4. Element, Gebet. Sie trafen sich immer wieder regelmäßig und haben miteinander gebetet, Gebetsgemeinschaft gehabt, Anbetungsgemeinschaft. Und wenn man sich diese erste Gemeinde vorstellt, wird es auch ganz klar, dass diese Gemeinde vor ganz großen Herausforderungen stand. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute es waren, nachdem Jesus gen Himmel aufgefahren war, die so diese erste Gemeinde gebildet haben. Das waren noch 11 Jünger, da waren noch ein paar Frauen und noch ein paar Leute vielleicht drumherum. Ich weiß nicht, waren es 50 oder waren es 100 Leute, aber wenn man so von 100 Leuten ausgeht, hat man wahrscheinlich schon recht großzügig geschätzt. Menschen, die so diese erste Gemeinde gebildet haben. Und dann wird berichtet in Apostelgeschichte 2, dass diese Gemeinde an einem Tag wuchs. Um wie viel Prozent? Von wie vielen Leuten? Wenn wir sagen, sie waren 100 oder wir sagen, sie waren 200 oder wenn wir selbst sagen, sie waren 500, ist das trotzdem Wahnsinn, wenn wir uns vorstellen, an einem Tag ist die Gemeinde explodiert von 200 auf 3200 Leute. Plötzlich kamen 3000 Mitglieder in diese Gemeinde neu hinzu. Stellt das euch heute Morgen hier vor. Wir sind ungefähr um die 100 Leute und jetzt haben so die Größe der Urgemeinde und von einem Tag auf den nächsten gehören 3000 Leute mehr zu uns hier als Gemeinde München-Nymphenburg. Dass das eine riesige Herausforderung, allein organisatorisch, für diese erste Gemeinde war, ist, glaube ich, eindeutig. Das stellt man sich gar nicht so richtig vor. Vor welchen Problemen diese Gemeinde dann also auch noch stand. Sie mussten ja alles neu organisieren. Vorher haben sie gar nicht wahrscheinlich an Organisation gedacht. Sie waren so zusammen und haben gesagt, wie geht's jetzt weiter ohne Jesus? Und sie haben aber gesagt, Moment, jetzt sind wir so viel. Vier Dinge sind uns aber jetzt ganz entschieden wichtig. Die müssen wir auf jeden Fall pflegen. Und weil sie natürlich so viele waren und kein Haus hatten, auch keine Cathedral Church, wo dann so viele Leute auf einmal hineinpassen, haben sie eben Gottesdienst auch in den Häusern gefeiert. Und dort blieben sie beständig in der Lehre. Sie hatten also Glaubensgemeinschaft, Gütergemeinschaft, im Brotbrechen, in der Mahlgemeinschaft und auch in der Anbetungsgemeinschaft. Das waren ganz wichtige Elemente. Und ihr merkt, all das findet sich ja auch in unserem Gottesdienst ja auch wieder. Es geht uns auch um Lehre, es geht uns auch um Gemeinschaft. Abendmahl werden wir auch immer wieder feiern. Gebete haben wir mit eingebunden. Auch Gemeinschaftselemente, nicht jeden Sabbat, aber häufig haben wir ja auch die sogenannte dritte Stunde, wo wir genau das auch betonen wollen. Also das sind ganz wichtige Säulen, auf denen die Gemeinde aufgebaut hat. Ich möchte einen anderen Text mit euch lesen, der für mich auch in diesem Zusammenhang sehr interessant war. Und er findet sich im 1. Korintherbrief im 14. Kapitel. Die Gemeinde in Korinth stand ja vor ganz besonderen Herausforderungen und hatte auch so ihre Nöte und Probleme. Aber da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Mir geht es vor allen Dingen um einen Punkt. Und das findet sich 1. Korinther 14, Vers 26. Da fragt der Apostel Paulus, wie ist es denn nun, liebe Brüder? Und er führt weiter aus, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Ihr habt es jetzt so gelesen. Was kennzeichnet denn die Gottesdienstpraxis der ersten christlichen Gemeinde? Vielleicht sieht man zuerst so diese Elemente und man sieht, aha, ein Psalm. Was sind Psalmen? Psalmen sind Lieder und Gebete des Glaubens. Auch hier kommt wieder der Begriff Lehre. Es geht also auch hier wieder weiter um Weitergabe von Glaubenserkenntnissen. Es geht um Offenbarung, also ganz offensichtlich auch prophetische Rede, die zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung dient, wie der Apostel in Vers 3 ausführt. Und dann geht es hier auch noch um die Zungenrede und die Auslegung, also um die Sprachengabe. Das sind so Elemente, die einem so auffallen. Aber mir geht es eigentlich noch um einen anderen Teil dieses Satzes. Wenn ihr es euch nochmal anschaut, 1. Korinther 14, Vers 26, der zweite Satz, wie fängt er an? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder einen Psalm, Lehre, Offenbarung, Oder anders gesagt, wenn ich euch frage, was habt ihr heute mitgebracht für den Gottesdienst, was ihr dazu beitragen könnt, dann kommt man vielleicht einmal ins Nachdenken. Denn dann fällt auf, kennzeichnend für die urchristlichen Versammlungen waren eben neben diesem ausgeprägten Gemeinschaftscharakter vor allen Dingen die Vielfalt der Beiträge von Seiten der Gemeindeglieder. Offenbar besuchten sie nicht den Gottesdienst, sondern sie gestalteten ihn, indem sie die Gaben des Geistes einsetzten. Und ihr merkt, das ist ein großer Unterschied. Es ging also nicht darum, dass sie als sozusagen als Zuschauer hineinkamen, sondern als Mitgestalter. Und es sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und ich bin froh eigentlich auch um unseren Gottesdienst, dass wir zumindest auch ein Teil Elemente haben, wo jeder sich auch beteiligen kann, wo auch etwas dazu beitragen kann. Und das ist eben, wenn wir in den Gesprächskreisen sind. Zum Glück müssen wir auch sonst nicht die ganze Zeit still nur da sitzen, sondern wenn ein Lied angesagt wird, auch dann kann sich jeder beteiligen und kann aus vollem Herzen mitsingen. Und ich denke, auch da haben wir noch ein wenig Entwicklungspotenzial, dass wir die Lieder nicht nur singen, weil sie eben hier angeschlagen sind, sondern dass wir sie auch als ein Lob singen und ihm auch dementsprechend die Begeisterung mit hineinlegen und nicht nur, großer Gott, wir loben dich, so einfach so heruntersingen, sondern wirklich dieses Lob Gottes auch aussprechen und deutlich auch singen. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann merken wir also, Gottesdienst war ein Fest. Und er bildete oft auch einen starken Kontrast zu ihrem sonst eher ärmlichen Leben. Und diese Festfreude, die Leute auch mit dem Gottesdienst verbanden, sie hat auch eine ganz tiefe, auch eine theologische Begründung. Denn jeder Gottesdienst wurde ja auch gefeiert im Hinblick darauf, dass Jesus auch wiederkommt. Der wiederkommende Herrn, er stand ihnen immer wieder vor Augen. Und ich glaube, dass diese freudige Grundstimmung daher auch wichtig ist. Verdeutlicht sie doch die frohe Botschaft, die auch verkündigt wurde. Und der Apostel Paulus macht gerade auch hier im 1. Korintherbrief deutlich, dass dabei auch nicht jede Ordnung verloren gehen kann. Sondern er macht schon deutlich, es muss auch gewisse Ordnungen geben. Aber dennoch ist es ihm ganz wichtig, dass eben jeder etwas zum Gottesdienst beitragen kann und alles, was auch hier mit eingebracht wird, zur Erbauung der Gemeinde dienen kann und soll. Und so bindet also auch der Apostel Paulus viele Elemente ein, die dann den adventistischen, die auch den Gottesdienst damals bildeten und auch heute unseren adventistischen Gottesdienst auch prägen. Denn die ersten Sieben-Tags-Adventisten haben das ja auch nicht anders gemacht. Sie haben sich gefragt, wie gestalten wir denn jetzt einen Gottesdienst? Es gab da Vorbilder aus verschiedenen anderen Kirchen und mit ihren Traditionen, die sie ja selbst hatten und die sie mitbrachten, sind sie auch zusammengekommen und haben dann also auch Gottesdienste gestaltet. Und da spielte eben auch die lobende Gemeinde beispielsweise im Gesang eine ganz wichtige Rolle, auch die forschende Gemeinde, wie man das nennen könnte, im Bibelgespräch, wo man studiert hat und gesagt hat, jawohl, steht es wirklich so in der Bibel, wie du es sagst, Bruder oder Schwester? Dann gab es natürlich auch den Teil der hörenden Gemeinde, wo man eine Predigt gehört hat, wo jemand sich auf ein Thema vorbereitet hat und es allen dargebracht hat. Und es gab auch den Aspekt der solidarischen Gemeinde, wo man den Dienst am Nächsten gesehen hat und gesehen hat, wir haben hier auch eine Aufgabe. Und so hat auch die Adventgemeinde schon sehr früh angefangen, viele soziale Institutionen, würden wir heute vielleicht sagen, auch schon ins Leben zu rufen. Schulen, Krankenhäuser und was es alles gewesen sein mag. Und so war es in der ersten Adventgemeinde auch so, dass man sich damals gefragt hat, welche Strukturen, welche Elemente sind sinnvoll. Und man hat sich auch an den praktischen Gegebenheiten auch orientiert. Und wenn es darum ging, zu sagen, wann fangen wir an mit unserem Gottesdienst, da muss man sich natürlich irgendwann auch entscheiden. Und man hat zum Beispiel versucht, auch zwei Dinge unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite der adventistische Farmer, der morgens noch seine Kuh melken musste und der noch den Stall in Ordnung bringen musste und dem man aber auch die Möglichkeit geben wollte, am Gottesdienst teilzunehmen. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch die adventistische Ehefrau eines Nicht-Adventisten, die aber auch dann zum Mittagessen wieder zu Hause sein wollte, damit ihr Mann etwas zu essen bekommt, um dort den häuslichen Frieden zu erhalten. Und so hat man gesucht, wo ist genauso die Zeit, die dort hineinpasst. Und so hat man eben unterschiedliche Zeiten gefunden. Die einen haben um 9 begonnen, die anderen um 9:30. Und das sind ja schon Zeiten, die schon sehr alt sind, schon sehr lange sind, die aber genau aus dieser Frage resultieren. Ja, also wir sehen, mein erster Gedanke ist der, dass wir sagen, Gottesdienst war eben etwas, wo man nicht nur als Besucher oder gar als Zuschauer hingegangen ist, sondern jeder hat sich daran beteiligt. Und noch eine zweite Frage, ein zweiter Gedanke. Wer dient eigentlich wem im Gottesdienst? Wir sprechen ja von Gottesdienst. Ist es jetzt Gottesdienst an uns oder ist es unser Dienst für Gott? Ist es Aktion oder ist es Antwort von uns? Schlagen wir vielleicht einmal den Psalm 27 auf. Ein Vers, der mir ja auch in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist. Auch hier wird vom Gottesdienst gesprochen. Psalm 27 und ich lese den Vers 4. Psalm 27, Vers 4. Ja, und David schreibt hier, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Wer eine Lutherbibel von 1984 hat, der findet da schon auch ein Sternchen. Aber so aus der Lutherbibel fällt dieses Wort Gottesdienst ja auch auf. Eines bitte ich vom Herrn, dass ich die schönen Gottesdienste des Herrn schauen könnte. Und dort steht in der Lutherbibel ja schon wörtlich, steht hier die Freundlichkeit des Herrn. Aber der Gedanke, um den es hierbei geht, ist, Gott dient den Seinen. Mit anderen Worten, Gottesdienst beginnt also mit der Initiative Gottes. Und darum glaube ich auch, ist Gottesdienst zuallererst einmal Gottesdienst an uns. Denn er lädt uns hier ein und er möchte uns begegnen und er dient uns. Wir brauchen ihn. Und deshalb, ja, brauchen wir ihn eigentlich auch gar nicht, um seine Gegenwart zu bitten. Denn er ist ja schon da. Er lädt uns hier am Sabbatmorgen ein und sagt, komme zu mir, komme hierher, damit wir eine Begegnung miteinander haben. Also könnten wir ihn eigentlich am Sabbatmorgen gleich begrüßen und brauchen ihn nicht extra noch einzuladen, dass er auch noch so als verspäteter Gast noch hinzukommt. Sondern Gott ist schon von Anfang an mit dabei. Gott kommt zu uns, mit anderen Worten. Und genau das ist es ja, was wir ja auch heute Morgen besprochen haben. Gott wird Mensch. Und wenn Jesus ja als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, wenn er dann gen Himmel gefahren ist, wissen wir aber auch, dass er zugesagt hat, dass er immer unsichtbar auch gegenwärtig ist. Und zum Zweiten glaube ich aber auch, dass Gottesdienst unser Dienst für Gott ist. Sozusagen eine Reaktion. Gottesdienst an uns ruft ja unsere Antwort hervor. Gott sagt, ich tue etwas für dich. Und wenn wir hierher kommen am Sabbatmorgen, antworten wir Gott auch und sagen, ja Herr, wir wollen eine Begegnung mit dir. Wir wollen dich erleben. Wir wollen neue Inspirationen bekommen. Wir wollen neue Gedankenanstöße bekommen von dir. Und wir wollen mit unserem Dank, mit unserem Zeugnis, mit unserem Dienst dir antworten. Und so antworten wir ja auch mit Worten und auch mit Händen. Das werde ich nachher noch ein wenig auch ausführen. Und ich denke, wir wissen alle, wir können ja Gott auch nichts geben, was wir nicht zuvor von ihm erhalten hätten. Selbst wenn wir Gaben sammeln, sind das ja nicht unsere Gelder, sondern das sind ja auch Gelder, so glauben wir ja, die auch Gott uns gegeben hat, wo er uns Gesundheit geschenkt hat, dass wir arbeiten können, sodass wir ihm etwas von dem, was er uns anvertraut hat, zurückgeben. Ja, den anderen Punkt habe ich eben schon angesprochen. Gottesdienst ist auch unser Dienst am Nächsten. Das ist manchmal gar nicht so einfach, auch für uns als Gemeinde. Manch einer stört sich daran, dass man miteinander redet, dass man im Gespräch miteinander ist. Aber genau das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Element. Interaktion und Kommunikation. Gottesdienst mündet doch auch in die Gemeinschaft des Leibes Christi. Und als dessen Glieder dienen wir einander in Liebe. Und so müssen wir auch miteinander reden. Und ich denke, genau das ist auch ein ganz wichtiges Element in unseren Gottesdiensten. Deshalb haben auch schon die frühen Adventisten oft keine Kirchen hingebaut im Sinne irgendwelcher klerikalen Gebäude, sondern Gemeinschaftszentren, in denen Begegnung auch möglich ist, in denen auch eine Küche enthalten ist und alles Mögliche, wo auch genau das auch stattfinden kann. Also mit anderen Worten, es geht natürlich um das Verhältnis Gott-Mensch, aber es geht auch um das Verhältnis von uns Menschen untereinander. Und da merken wir, auch deshalb kann es schon kein Konsum im Gottesdienst geben. Denn wir alle geben etwas und empfangen etwas. Gottesdienst kennt deshalb nur aktive, keine passiven Zuschauer. Und so glauben wir, dass ja Gemeinde der Leib Christi ist. Und dieser Leib ist eben auch nicht nur selbstsüchtig nach innen gerichtet, sondern er öffnet sich ja auch für die Menschen um uns herum. Und dieser Welt um uns herum gilt ja auch Gottes Liebe und Aufmerksamkeit. Und daher sind auch wir eingeladen, uns den Menschen zuzuwenden. Und ihr merkt schon, wenn wir also darüber nachdenken, was ist eigentlich unser Gottesdienst, stellen wir fest, dass er viele Facetten hat. Und dass das in der Bibel schon so war. Er ist reichhaltig. Und daraus ergibt sich auch, dass es auch nicht nur eine Möglichkeit der Gestaltung eines Gottesdienstes gibt, sondern viele. Und wenn wir den Menschen heutzutage erreichen wollen, den Menschen unserer Zeit uns ihm zuwenden, dann ist es auch wichtig, dass wir verschiedene Formen auch nutzen. Wir haben davon gehört, dass ja auch in Waldperlach heute Abend dann dieser Kontaktgottesdienst ist, der auch wieder eine andere Ausprägung hat. In Pasing haben wir den Skype-Gottesdienst. Und so werden wir verschiedene Dinge auch mal verändern, um Menschen auch zu erreichen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch fragen, was müssen wir auch in unserem Gottesdienst auch verändern? Oder anders gefragt, ist unser Gottesdienst heute denn noch so wie vor 50 Jahren? Wenn ihr überlegt, vielleicht sagt er, ja, manches noch, manches nicht. Der eine freut sich, dass vieles nicht mehr so ist, der andere bedauert es. Aber wie ist das bei euch zu Hause, wenn ihr dort mal überlegt, in eure Wohnung euch anschaut, was ist dort noch wie vor 50 Jahren? Fernseher ist eingezogen, das Radio sieht vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Es ist immer noch ein Radio, aber es kann heute noch viel mehr als vielleicht das Radio, das vor 50 Jahren in unserem Schrank stand. Also es gibt immer wieder auch die Notwendigkeit, Dinge zu renovieren, sage ich einmal. Ich finde dort ein Beispiel ganz interessant und es hat mit Ellen White zu tun. Als sie lebte, hatte sie ja schon viele Bücher geschrieben und nach einiger Zeit hat sie sich hingesetzt und manche ihrer Werke überarbeitet. Und das war für den einen oder anderen ein Schock, denn sie haben gesagt, Moment, wenn sie doch die Gabe der Prophetie hat, wie kann sie denn etwas überarbeiten? War das denn vorher falsch, was sie gesagt hat? Und man dachte so, wenn das doch vorher richtig war, kann man das doch nicht überarbeiten. Aber doch, sie hat es getan. Denn sie hat gemerkt, manche Gedanken, die kann ich jetzt in viel bessere Worte kleiden. Oder manchmal standen ihr dann auch bessere Informationen zur Verfügung, bessere Geschichtsbücher, bessere Lexika. Und so konnte man das eine oder andere revidieren. Und so hat sie das schon zu ihren Lebzeiten gemacht. Und manche einen hat es vielleicht auch heute irritiert, wenn wir das auch heute tun. Aber das muss man auch tun, denke ich. Denn wir alle wissen, wir können auch nicht nur geradeaus Auto fahren. Auch wenn wir sagen, das ist die Hauptstraße, folge immer der Straße geradeaus. Dann macht die Straße so einen leichten Bogen, dann kann ich auch nicht sagen, oh, er hat gesagt, immer geradeaus. Sondern ich bleibe auf der richtigen Straße, aber ich mache den Bogen eben auch mit. Ich möchte jetzt an einem anderen Beispiel vielleicht deutlich machen, das gerade letztens in der Emanuel-Schule passiert ist. Ich habe dort in der dritten Klasse auch einige adventistische Kinder und da gibt es zwei Kinder, bei denen ist es, wollten die Eltern ganz unbedingt, dass sie eben nicht eine moderne Bibelübersetzung, die dort alle Kinder haben, also keine gute Nachrichtbibel, die dort in dieser Klasse gebraucht wird, sondern der eine hat Luther, der andere hat Elberfelder Bibel. Und daraus sollen sie lesen, aus keiner anderen, weil ihrer Meinung nach sind die anderen nicht so gut wie diese beiden Bibeln. Haben sie ja auch vielleicht von der Übersetzung her recht. Aber da lesen wir die Geschichte von der Wüstenwanderung und dann kommt das Volk Israel an das Haderwasser in Meriba. Gut, das Haderwasser, da fängt es schon mal an. Wer weiß, was ein Haderwasser ist oder wer weiß, was Hadern ist? Ihr Älteren wisst das vielleicht noch, bei den Jüngeren ist schon schwierig. Ich muss gestehen, ich tue mich bei manchen Worten auch schon schwer. Und dann fängt es schon an und sie sagten, was ist das denn, Haderwasser, Hadern? Da kam einer auf die Idee und sagt, ach, ich weiß es, ich weiß. Ich dachte, okay, was ist es denn? Hadern ist doch ein Stadtteil von München. Das war ein Stadtteil von Meriba. Ja, das sind die Gedankenverbindungen, die sie haben. Haderwasser von Meriba. Was ist das Haderwasser? Die Hoffnung für alle Übersetzung oder die gute Nachricht Bibel schreiben, das ist das Wasser, an dem die Israeliten Gott Vorwürfe machten. Das ist eine Sprache, die verstehen sie. Die versteht jeder. Sagt sie etwas inhaltlich anderes aus? Nein. Natürlich hat diese Übersetzung manchmal ihre Schwierigkeiten, weil sie sich nicht ganz genau an dem Grundtext orientiert. Aber in den meisten Fällen ist es einfach eine große Hilfe, Worte der Bibel auch zu verstehen. Und ich denke, das muss auch sein. Nicht umsonst haben wir ja auch heute, auch selbst die Lutherbibel ja nicht in der Sprache von Martin Luther aus dem 16. Jahrhundert, sondern aus dem 20. Jahrhundert zumindest, wenn es auch nicht das 21. ist, aber die Ausgabe ist von 1984. Damit wir diese Worte auch verstehen. Und ihr merkt schon, das ist einfach auch notwendig. Und so sind wir immer wieder auch aufgefordert, eben diese Gedanken, diese Sprache der Bibel uns auch zugänglich zu machen. Und genauso ist es auch in unserem Gottesdienst. Auch unser Gottesdienst muss die Sprache von uns sprechen, dass wir es verstehen. Aber eben nicht nur von uns, die vielleicht eingeweiht sind und so manche Formulierungen genau wissen, was damit passiert, sondern sie müssen jedem auch zugänglich sein. Ja, so sind wir also auch aufgefordert, uns, ich habe schon gesagt, in unseren Gottesdienst einzubringen. Nicht Zuschauer, sondern aktiver zu sein. Wir sind eingeladen, dass Gott uns ja dienen möchte. Und wir sind auch eingeladen, zeitgemäße Formen zu finden, um die Verkündigung der guten Taten Gottes auch heute noch zu leisten. Und ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist, der geht über unsere 2 Stunden hinaus, wobei ihr gemerkt habt, all das, was wir gesagt haben, geht ja schon darüber hinaus. Aber ich möchte es noch einmal deutlich machen und deshalb noch mal einen Vers lesen, der vielleicht auch im Zusammenhang mit Gottesdienst auch auf jeden Fall noch gelesen werden sollte, in Römer Kapitel 12, Vers 1. Dort heißt es, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wovon spricht der Apostel Paulus? Er spricht, glaube ich, nicht von den 2 Stunden am Sabbatmorgen, dass wir dort unsere Leiber als einen wohlgefälligen Gottesdienst darbringen, wie er es hier formuliert, sondern er spannt den Bogen ja noch viel weiter und sagt, Gottesdienst, das mögen die 2 Stunden am Sabbatmorgen sein, aber es geht doch um viel mehr. Es geht um eine Einstellung in unserem Leben. Und Gottesdienst findet außerhalb unseres Ortes hier in der Tizianstraße 18 jeden Tag auch immer wieder statt. In Römer 13, Vers 8 sagt der Apostel, seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und ich denke, er bringt es damit ja auch auf den Punkt. Denn Gemeinde verkündigt ja nicht nur durch Worte, nicht nur durch das, was in den Bibelgesprächen am Sabbatmorgen gesprochen wurde, nicht nur durch die Predigt, die gehalten wird, sondern Gemeinde verkündet durch ihre Existenz und durch die Lebendigkeit all derer, die dazugehören, durch ihr Verhalten. Und so kann man, auch indem man nichts sagt, etwas sagen. Und das tun wir alle. Und wenn man jemanden sieht und sagt, oh, er schaut heute ein bisschen komisch, dann macht jeder sich so seine Gedanken. Manchmal liegt er richtig, manchmal liegt er auch falsch. Aber ich habe immer auch eine Wirkung auf denjenigen, der mich auch ansieht. So sind wir eingeladen, unseren Gottesdienst am Sabbatmorgen zu gestalten, lebendig zu gestalten. Und ich wünsche und ich hoffe, dass es uns auch gelingt, dass wir noch viel stärker alle etwas dazu beitragen können zu diesem Gottesdienst, dass wir nicht nur etwas mitnehmen wollen, sondern dass wir jeden Sabbat auch etwas mitbringen, von dem andere auch profitieren können. Und dann geht es auch darum, dass dieser Gottesdienst eben auch weitergeht, die ganze Woche in unserem Alltag, dass sich das, was wir glauben, auch da widerspiegelt und die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, erleben können, dass wir diesen Gott auch oder mit diesem Gott auch unser Leben gestalten wollen. Ich wünsche uns allen, dass uns das gelingt und dass wir so eine Begegnung mit Gott und unseren Mitmenschen immer wieder auch haben, die uns auch in unserem Leben weiterbringt. Gott segne uns. Amen. Wir wollen miteinander beten. Unser Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist. Du hast uns ein großes Geschenk gemacht und du möchtest gerne durch dein Handeln uns dienen und wir sagen dir von Herzen Dank. Wir sind deshalb heute Morgen auch zusammengekommen und wir wollen dir auch antworten. Und wir wollen dich bitten, dass du uns in unseren Gottesdiensten auch immer wieder auch ansprichst. Herr, wir selbst können auch etwas dazu beitragen. Lass uns auch hier darüber nachdenken, damit unsere Gottesdienste immer wieder auch inspirierend und lebendig auch sind. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich um deine Gegenwart. Und so wollen wir dich einladen, geh du mit uns, nicht nur an diesem heutigen Sabbattag, in den Ruhentag, den du uns schenkst, den wir auch sehr schätzen, sondern darüber hinaus, durch unsere Arbeitswoche, sei auch dort immer bei uns und lass uns immer wieder eine Begegnung auch mit dir haben. Danke, Herr, dass wir hier auch mit dir rechnen dürfen. Und so bitten wir dich jetzt, geleite uns mit deinem Segen noch an diesem Sabbattag und habe Dank dafür. Amen.